Wenn deine Frau dich fragt, habe ich schöne Beine, und nehmen wir an, sie hat Zellulitis. Ob du dir den Tag dann versaust oder nicht?
Ich merke sehr schnell, wenn ich da über die Stränge schlage, weil das Panel kommt zurück.
Oh, Männer sind sehr kränkbar.
Mir leuchtet das ja intellektuell ein, was er sagt, aber ich gestehe, dass ich da...
Aber das geht bei mir nicht um Eifersucht, bei mir geht es um Besitztum. Ich möchte, dass meine Frau mir gehört. Und das ist ganz fies.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dochs.
Das ist der zweite Teil unseres Live-Mitschnitts von 40 plus, die Podcast-Therapie. Ich bin Florian Weber. Auf der SWR-Regio-Tour in Schwäbisch Gmünd habe ich mich auf die Bühne gesetzt mit Christian Peter Dochs, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Und wir besprechen ja immer die Probleme und Herausforderungen, aber auch die Chancen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Und bei unserem Live-Auftritt ging es darum, wie sich die Liebe retten lässt, wenn die Beziehung nur noch aus Routine besteht. Eine ganz wichtige Erkenntnis haben wir schon rausgearbeitet. Schwierig wird's, wenn Zärtlichkeit und Nähe sich verlieren und auch die Zeit, die wir miteinander verbringen. Und da hat Dochs dann nochmal eingehakt.
Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, wenn ich dich nicht mehr vermisse. Also wenn ich sozusagen, manche sagen dann auch, ich bin richtig froh, dass der weg ist. Dann muss man tief durchatmen. Und die nächste Sache auch natürlich, dass man mal überprüft. Und also es ist ganz faszinierend, wenn ich Paartherapie mache, wenn ich die Paare frage, welche gemeinsamen Interessen haben sie denn? Wie wenig da übrig bleibt, außer Kindern. Und natürlich vielleicht, was man ansonsten auch eben, wenn dann vielleicht Häuschen kommt oder Wohnungssuche, aber wie wenig Interessen man hat. Und dann frage ich natürlich auch noch gerne nach, und wie viel Zeit nehmen sie sich dafür? Und dann wird's ganz mager. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn Beziehungen kaputt gehen. Weil man sich für die Beziehung, und das ist diese Frage, die ich immer gerne stelle, was tun Sie denn ganz bewusst für Ihre Beziehung? Was haben Sie in den letzten 5 Jahren ganz bewusst für Ihre Sexualität gemacht? Was haben Sie gemacht? Was tun Sie für Ihre Erotik? Da sagen die Männer, klagen dann, meine Frau hat keine Lust mehr. Dann sage ich zum Mann, und was tun Sie, damit Sie für Ihre Frau attraktiv sind? Dann sagen, meinen Sie mit Ihren Unterhosen, die unseren Achseln klemmen, und den Knie ein bisschen weit sind, sind Sie noch attraktiv? Also was tun Sie? Und dann tun beide nichts. Und das Irre ist, wir tun nichts für die Beziehung, aber denken immer, die hält ewig. Wir müssen ganz bewusst, wenn wir Beziehung lange haben wollen, müssen wir ganz bewusst für die Beziehung etwas tun. Das weiß jeder. Freundschaft muss gepflegt werden. Beziehung ganz genauso.
Wir haben natürlich über die Jahre, denke ich mal, so eine Fallhöhe aber aufgebaut. Also je länger dieses nebeneinander herleben stattgefunden hat, desto höher ist die Hürde da, den Anlauf zu nehmen, was zu ändern, Dinge anzusprechen, und dann komm, hau ruck, der Wald ist grün, wir versuchen es. Gibt es denn bei euch, bei den zuschauenden Zuhörenden hier in Schwäbisch Gmünd, sind ja einige Paare da, Vorschläge vielleicht, wo ihr sagt so, hey, Empty-Nest-Syndrom, entweder wir sind in der Partnerschaft zu zweit gewesen sowieso oder die Kinder sind jetzt weg. Wir haben irgendwie so ein paar Punkte gefunden, die uns helfen, dass unsere Beziehung weiterhin so spannend bleibt, dass wir... Oh, guck mal, es kommt sofort eine Meldung da hinten. Pia, würdest du noch mal ganz kurz?
Hallo, ich bin die Christine. Christine? So, ja. Jetzt. Genau, also grundsätzlich denke ich, dass es schon mal sehr gut ist, wenn man immer miteinander redet, auch wenn es vielleicht Themen sind, die einem sehr, sehr schwer fallen, sie anzusprechen. Ich gehe schon immer an eine Beziehung ran, Kommunikation ist alles. das ist im Prinzip eigentlich schon die Antwort darauf. Viele Menschen sprechen eben Dinge nicht an, ihre Bedürfnisse, ihre Vorschläge, oder sie trauen sich das einfach nicht, weil sie dann das Gefühl haben, vielleicht abgewiesen werden vom Partner, dass sie... Also diese Überwindung, diese Hürde, sich kundzutun, was man sich wünscht, das wird immer schwieriger, je länger man zusammen ist, weil man eben diese Gewohnheiten hat. Und ich denke einfach, es ist sehr wichtig, über seinen eigenen Schatten zu springen und sagen, lass uns doch mal zusammen hinsetzen, lass uns drüber reden, kurz durchzuatmen und ganz ehrlich zu sein einfach. Das ist eigentlich die Antwort auf alles. meiner Meinung.
Ich würde das gerne nur um einen Punkt einschränken. Ich bin auch bei Ihnen, Kommunikation ist alles.
Ich weiß genau, was jetzt kommt. Darf ich raten?
Ja.
Dass wir immer ehrlich sind zueinander.
Nein, aber das wäre auch schön, ja. Nein, nur ist, ich habe die Erfahrung gemacht, manche reden viel, aber sagen nichts. Also bei der Kommunikation ist alles, sollte man auch wissen, wovon man reden will und worum es wirklich geht. Wir alle sind feige und bequem und wir weichen den spannenden Themen unserer Beziehung, die wirklich wichtig sind, aus und gehen unheimlich gerne auf Nebenkriegsschauplätze. Wir streiten dann auf Nebenkriegsschauplätzen über völlige banale Dinge. Wir reden auch über banale Dinge. Deswegen ist nicht Kommunikation alles, sondern die Kommunikation über das, was wirklich mich betrifft. Und das ist wirklich, wir sind hohe Verdränger. Wir haben Angst davor oder sind unsicher und sind es auch gar nicht gewohnt, weil unsere Eltern es auch nicht beigebracht haben. Wir verdrängen die wirklich wesentlichen Sachen und reden dann oft stundenlang auf Nebenkriegsschauplätzen und da labern wir und dann kriegen wir den anderen nicht hin. Und da ist es wichtig zu fokussieren. Da wäre ein Therapeut wichtig. Da wäre ein Therapeut wichtig, der fokussiert und sagt, jetzt reden wir mal nicht. Was meinen Sie, wo meine Patienten mich immer hinlocken wollen? Die locken mich ständig auf ihre Symptome. Die wollen über Migräne reden, die wollen über alles reden. Aber sie wollen nicht über das reden, was wirklich die ganze Zeit schon sie beschäftigt, weil das tut weh. Und da wollen wir nicht hin. Und uns wirklich, und das könnte übrigens auch Risiko sein, es kann sein, dass wir uns dann trennen müssen. Und darüber wollen wir auch nicht reden. Das heißt, über die wirklich gefährlichen Themen wollen wir nicht reden. Deswegen bin ich bei Ihnen, Kommunikation ja, aber bitte dann gucken, dass man nicht auf den Nebenkriegsschauplätzen unterwegs ist. Das ist meine Aufgabe als Therapeut, ständig wieder zu zentrieren. Ja.
Ich habe jetzt so ketzerisch gesagt bezüglich der Ehrlichkeit, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ob man wirklich schonungslos ehrlich sein muss in einer Beziehung, damit es eine gute ist und eine gute Kommunikation. Ich meine mich zu erinnern, du hast mir da auch schon mal widersprochen. Auch noch gut im negativen Sinne von, wir belügen die Menschen, die wir am meisten lieben, am meisten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber, wenn wir wirklich so mit allen, sage ich mal, Geheimnissen, die vielleicht in uns schlummern, den anderen konfrontieren, ist es auch nicht immer beziehungsförderlich.
Das war jetzt meine Zellulitis-Frage, wo ich dich gefragt habe, was du denn sagst, wenn deine Frau dich fragt, habe ich schöne Beine und nehmen wir an, sie hat Zellulitis. Ob du dir den Tag dann versaust oder nicht? Das war die Frage danach. Ja? Aber es ging ja noch weiter.
Ja, pass auf, da kann ich ja, aber auf ja. dem, dann vergiss deinen Punkt nicht, da kann ich drauf antworten, da ist, also ich, meine Frau würde da sagen, ich, Flo, Arschloch, bin da sehr schonungslos, ja. Aber auf einer, also wir haben da einen sehr harten, humorvollen Umgang miteinander und ich merke sehr schnell, wenn ich da über die Stränge schlag, weil das Panel kommt zurück.
Ja.
Und das kann sie ganz, ganz leicht, wenn sie einfach sagt, ja. Flo, da hinten ist ein Spiegel, stell dich mal davor.
Ja.
Ne? Und dann sag du noch einmal zu mir und so weiter. Dann ist ganz schnell Schluss. Also wenn man in gleicher Währung zurückzahlt, dann spüren, und ich glaube schon, dass das in manchen Lebensphasen eine einseitige Sache kann, dass sich Männer da meinen herauszunehmen, Dinge zu kommentieren. Und wenn die Frauen es mit gleicher Münze zurückzahlen, dann merken die Jungs erstmal, wie verletzend das sein kann.
Oh, Männer sind sehr kränkbar.
So, absolut. Ja. Da können wir beide sehr
ja, gut können davon wir mitreden, sprechen. Ja.
Ja. Und und von daher ist es natürlich schon eine Abwägungssache. Was muss ich dem anderen alles unter die Nase reiben?
Naja, wir können das einfach, wenn ich in meinen Kursen immer frage, auch mit Managern, was wünschen Sie sich? Wünschen Sie sich die Ehrlichkeit oder möchten Sie belogen werden? Dann sagt natürlich jeder zunächst mal auch, ja, na klar, Ehrlichkeit. Auch in der Beziehung, man soll sich alles sagen und so weiter. Und dann frage ich immer zurück und sage, und würden Sie es dann auch vertragen? Und dann wird man nachdenklicher. Und ich denke, das ist dann so ein guter Korrelator für das, was man sagen kann oder nicht. Nämlich die Frage, möchte ich das hören? Also wenn, mit der Ehrlichkeit. Ich denke immer, Weihnachten ist das Fest der Lüge. Weihnachten werden Menschen eingeladen, die man nicht leiden kann, weil man mit ihnen verwandt ist. Man macht Geschenke und sagt, toll, ich freue mich total gut. Und also wir belügen und da ist es wirklich leider so, dass auch Menschen, die uns viel bedeuten, am meisten belogen werden, weil die wollen wir am wenigsten kränken. Wir wollen
ist doch,
ja
ist doch aber, ist aber ein korrekter Charakterzug.
Ja, finde ich auch. Das, ne? Rücksicht, das nennt man Rücksichtnahme.
Genau, okay.
Nur, wenn immer einer Rücksicht nimmt, dann kann ich mich selber nicht verändern. Also mein größtes Beispiel ist dafür, Vorstandsvorsitzender, der immer sagt zu mir, immer wenn ich komme, Herr Dox, nehmen die Leute so viel Abstand. Sage ich, ja, sie haben Mundgeruch. Ja, das sagt dem keiner. Und da finde ich halt eben schon so eine Abwägung. Möchtest du es hören?
Nee, pass auf, aber da ein etwas niederschwelligeres Beispiel, vielleicht können Sie das auch nachvollziehen oder künftig ändern. Ich sitze ja oft bei der Arbeit dann mittags mit Kolleginnen und Kollegen in der Kantine, und wie oft ist es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Du sitzt in der Kantine oder sitzt beim Essen und irgendwann hat der Kollege halt entweder hier was hängen oder noch was zwischen den Zähnen und so. Und dann denke ich genau an diese Situation, was du mir erzählst, ja. Und dann überlege ich, okay, sage ich jetzt zu dem oder derjenigen, du pass mal auf, du hast, Entschuldigung und so weiter und so fort, ist irgendwie erstmal ein unangenehmer Moment, aber im Grunde genommen, es ist jetzt ganz niederschwellig, das Beispiel, ja, aber helfe ich denen weiter und ich fasse mir, bin ganz stolz darauf, mir das Herz und sage, mach mal irgendwie weg und so weiter, dann geht es besser. Mit dem Thema Mundgeruch, puh, da würde ich
aber mich schwer tun. Aber wir können es ruhig höherschwellig nehmen, nämlich Ehrlichkeit in der Beziehung.
Ja.
Wo steht unsere Beziehung, wo sind wir, und sage ich dann wirklich meinem Partner, meiner Partnerin, meine Gefühle gehen weg. Meine Gefühle verändern sich.
Ja, also natürlich würde ich im Theoretischen, ich weiß nicht, ob ich das durchstehen würde, im Praktischen aber sagen, nur dann gibst du ja tatsächlich der Partnerin oder dem Partner eine Chance, wenn du das mitteilst. Ne?
Ja, nur so. Dann gibst du eine Chance.
Weil dann kann der oder diejenige damit dealen. Ansonsten ja. Ist es halt irgendwann so, dieses Thema, dann stehst du vor vollendeten Tatsachen, weil die nicht mehr vorhandenen Gefühle so, das geht dann irgendwie schon eine ganze Zeit, und dann kannst du halt auch gar nichts mehr für die Gefühle oder für den Reboost tun. Ja. Und jetzt möchte ich nochmal zu der Frage kommen, welche Chancen rechnest du denn ein, einer Beziehung nochmal nach vorne zu gehen? Sind denn Gefühle, wenn sie vermeintlich weg sind, eine Sehnsucht, die nicht mehr so da ist, eine Nähe, die nicht mehr so da ist, eine Intimität, die nicht mehr da ist, ist das überhaupt nach vielen Jahren wiederherstellbar oder ist dann Schicht im Schacht sowieso? Und es geht nur darum, wir trennen uns, die Frage ist wie, gut oder schlecht?
Also es ist wiederherstellbar, wenn beide es wollen. Wenn beide es wollen. Und das ist der wesentliche Punkt. Und wenn sie auch die Ehrlichkeit haben, dann zu sagen, das muss ich erst mal einer trauen, dann wirklich eben zu sagen, nee, ich nicht. Weil das bedeutet dann Trennung. Und da merke ich, dass die meisten Paare viel zu lange, viel zu feige sind, die Dinge früh genug anzusprechen, und bleiben in Beziehungen drin über Jahre hinweg, leben nebeneinander her. Manche können das auch. Es gibt die friedliche Koexistenz, da kann man nebeneinander herleben. Die verstehen sich, die haben keinen Sex mehr, die haben eine Art WG, das geht. Aber es gibt ganz viele Paare, die ich kenne, die gespannt nebeneinander herleben und die das vor allen Dingen, was ich ganz schlimm finde, an die Kinder weitergeben und dann vor den Kindern streiten. Und ich finde ja, Erwachsene können sich ihr Leben kaputt machen, davon lebe ich ja auch gut. Aber was ich wirklich unfair finde, ist, wenn sie Kinder mit reinziehen und wenn sie das Leben der Kinder schon kaputt machen, weil sie die ganze Zeit streiten. Paare, die eine gespannte Beziehung haben, müssen sich trennen, wenn sie Kinder haben. Weil das für die Kinder viel gesünder ist, die Trennung, als eine gespannte Beziehung. Und das muss man wirklich einfach mal reinkriegen. Und wenn die dann immer, und solche Paare sagen dann auch oft, wir bleiben zusammen wegen der Kinder. Und wenn dann Paare noch manchmal sagen, wenn wir keine Kinder hätten, wären wir längst auseinander. Das ist ein Todessatz. Dann heißt es nämlich, mein Kind bedeutet mir so wenig, dass ich nicht bereit bin, die Konsequenzen zu ziehen. Ich habe so viel Angst, allein zu leben, dass ich nicht bereit bin, mich zu trennen, obwohl ich meinem Kind schade. Und ich schade meinem Kind. Weil es dieses Kind ewig, das Kind liebt beide und muss jeden Tag erleben, wie die Eltern sich zerfleischen. Aber es ist irre, wie die Paare weitermachen und weitermachen und dann in Behandlung kommen und wieder in Behandlung kommen, nochmal Therapeuten finden und alle Angst haben davor, sich zu trennen, weil sie Angst davor haben, allein zu leben. Die sind nicht zusammen, weil sie zusammen sein wollen. Die sind zusammen, weil sie Angst haben, allein zu leben.
Das ist ein Punkt, den wir auch schon besprochen haben, aber der wirklich ganz, ganz klar ist, weil ich merke das auch in meinem Umfeld, das ist nicht allen Paaren klar, weil das höre ich tatsächlich sehr, sehr oft noch in der Phase des Lebens, wenn Kinder da sind, die noch nicht selbstständig irgendwie draußen sind aus dem Haus, also das Nest noch nicht leer ist, dass diese Auffassung da ist wegen der Kinder und so weiter und so fort, aber dieses Bewusstsein, das an der Stelle nochmal verstärkt.
Zusammenbleiben ein paar, ja. Ich würde mal gerne das Publikum fragen, können Sie gut allein leben? Ja? Ja? Das ist überraschend, dass so viele nicken da einfach so, wenn... Du machst es ja gerne mit Handheben oder so, kannst du es mal.
Ja, okay, dann meldet euch mal, wer, ich habe da ein bisschen Schiss vor dieser Frage, deswegen bin ich da so zögerlich. Meldet euch doch gerne mal, wer meint wirklich von sich so, alleine leben kann ich. Oder habe ich vielleicht sogar schon mal gemacht und das ging gut. Meldet euch ruhig, das war mal so ein Hinkriegen. Es sind schon einige, aber es sind auch viele, ja? Viel mehr, ja. So ehrlich, dass sie sagen, ganz ehrlich, ja. Allein sein ist für mich... die definitiv schlechtere Option.
Ich will es doch gleich mal erklären, warum Menschen so Angst davor haben, allein zu leben. Die haben es nie trainiert. Es ist immer interessant in der Klinik bei meinen Patienten, dass die mir hinterher gesagt haben, Herr Docs, wenn Sie mich nicht ins Wasser geschmissen hätten, dann würde ich immer noch denken, das Wasser ist kalt im Becken. Und dadurch, dass ich sie teilweise motiviert habe, längere Zeit allein zu leben, haben sie gemerkt, wie schön es sogar sein kann, allein zu leben. Man hat Angst davor, weil man es nicht kennt. Wir kommen aus Familien, wir meistens aus der Familie gehen, wenn irgendwelche Beziehungen, die meisten Menschen, die ich frage, dich habe ich auch schon mal gefragt, wenn man mal fragt und sagt, wie lange hast du wirklich mal alleine gelebt? Und das heißt wirklich, also eben nicht bei Mama und Papa, sondern bist ausgezogen und hast vielleicht Affären gehabt, aber keine feste Beziehung gehabt. Da kommen bei ganz vielen Menschen nicht viele Jahre zusammen. Da kommen manchmal nur Monate zusammen.
Ja, das ist auch kein Geheimnis bei mir, weil wir haben schon mal drüber gesprochen. Bei mir kommt im Laufe meines Lebens ein knappes Jahr zusammen.
Ja.
Und es war Horror.
Ja.
War nicht schön, kann ich nicht.
Bei mir kommen 12 Jahre zusammen und ich kann das ganz gut. Und ich denke immer, dass jemand erst beziehungsfähig ist, wenn er alleine leben kann. Nur der allein leben kann, ist in der Beziehung fähig, den anderen auch genug Raum zu lassen. Es gibt einen schrecklichen Satz in Beziehungen, der heißt, ich brauche dich. Ich möchte immer, dass ich niemanden brauche, aber dass ich jemanden will. Also ich brauche dich nicht, aber ich will mit dir eine Beziehung, ist was ganz Gesundes. Aber das andere, ich brauche dich, dann bin ich ständig dafür zuständig, die Stabilität meiner Frau herzustellen, wenn sie mich braucht. Und deswegen... Darf ich das mal fragen, zu welchem Satz Sie vielleicht mehr tendieren, mehr zu ich brauche dich? Also jeder von Ihnen hat ihn schon gesagt, oder? Wir sagen das, ich brauche dich. Und
ja, weil das ist so die absolute Steigerung, das ist dem anderen klarzumachen, ohne dich geht's Licht aus. So, ne? Deswegen hat man das so drin und denkt sich so, das ist der ultimative Liebesbeweis, oder? Wenn ich zum anderen sage, so, ich will dich, das ist schon ganz schön, aber wenn ich zum anderen sage, ich brauche dich, dann weiß der, wow, das ist existenziell. Also ich bin existenziell jetzt, wichtig für die anderen.
Wir nehmen das jetzt mal so, du bist, ich brauche dich, ich bin, ich will dich.
Ja.
wer ist für dich?
Wer ist für mich, wer ist für ich brauche dich? Nein, also mir leuchtet das ja intellektuell ein, was er sagt, aber ich gestehe, dass ich da...
Egal, also wer ist, wer brauche dich?
Gut. Oh, gar nicht so viel, guck mal hier, weißt die sind alle schon...
Da haben wir die Gegenpunkte, wer ist für will dich?
Wow! Ah, das ist schön, klar,
ja. Ja,
super.
Das ist so gesund.
Ja, total,
ja.
Ich bin dafür.
Gehen Sie nie in Therapie.
Ja, auch so ein Thema. Ja. Zu dem Thema Einsamkeit ein Zitat gelesen in den sozialen Medien von irgendeinem berühmten Hollywood-Schauspieler, der Name ist mir entfallen jetzt gerade, und der gesagt hat, sehen Sie zu, dass Sie niemals alleine leben.
Ja.
Weil, pass auf, ich bin noch nicht fertig, ich wollte jetzt eine Kunstpause machen, Steigerung, Spannung. Ja. Sehen Sie zu, dass Sie niemals alleine leben. Denn wenn Sie mal alleine gelebt haben und damit klarkommen, werden Sie süchtig danach, weil es so cool ist.
Ja, ja. 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 Und der dann wirklich allein leben kann, der ist dann beziehungsfähig.
Ja, das ist ja auch
irgendwie. Das wäre dann wirklich so noch die Steigerung. Aber es ist das krasse Gegenteil von dem Psychiater, der die ganze Zeit behauptet, Einsamkeit sei eine Krankheit. Es ist keine Krankheit. Es kann für manche eine Krankheit sein. Aber es gibt viele Menschen, die ich auch kenne und die ich behandelt habe, die sind gerne allein. Und die sind heute stigmatisiert, weil man sagt, man muss alles zusammen machen. Jeder meint, man muss zusammen basteln, singen oder sonst was so machen. Und die Leute sagen zu mir, bin ich denn krank? Weil ich bin gerne alleine.
Ja, es gibt generationenübergreifend, gleich da hinten gibt es nochmal eine Frage, generationenübergreifend schon das Thema der Einsamkeit in der Gesellschaft, und zwar da fangen wir schon bei jungen Menschen an, bei Anfang 20-Jährigen und so weiter, die sich entsprechend mitteilen, bis dahin, dass ich glaube in Großbritannien gibt es ein Einsamkeitsministerium tatsächlich,
jetzt ist kein Witz. Ein Glücksminister gibt es auch.
Ja, nein, pass auf, aber ich will das jetzt, und wir haben schon auch natürlich das Thema, dass gerade ältere Menschen, viel ältere Menschen jetzt als wir sogar, einen problematischen Lebensstand haben, weil sie einsam sind, weil sie in der Gesellschaft vereinsamen. Also dieses Phänomen gibt es schon auch.
Das gibt es auch.
So, okay.
Ja, deswegen sage ich, Einsamkeit kann krank machen. Ja. Aber sie ist nicht automatisch per se eine Krankheit. Und diese Verallgemeinerung, die finde ich halt falsch.
Okay. Ja? Da hinten, Pia, gab es noch mal eine Frage, wenn du noch mal...
Meiner Meinung nach würde ich jetzt differenzieren. Ich finde jetzt, man kann Einsamkeit und Alleinsein, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Einsamkeit ist meiner Meinung nach immer etwas Negatives. Einsamkeit bedeutet ja schon, es geht mir nicht gut, wenn ich allein bin. Und Alleinsein ist, finde ich, was Neutrales. Also ich persönlich bin unglaublich gern alleine. Einsam bin ich natürlich nicht gerne, weil das würde für mich bedeuten, es ist etwas Negatives. Und ich bin auch der Meinung, wenn man einen Partner hat, der das gleiche Nähebedürfnis hat, dann ist das schon mal eine gute Basis für die Beziehung. Also jetzt mein Partner neben mir und ich, wir haben beide ein sehr ausgeprägtes ausgeglichenes Bedürfnis an Nähe und an Alleinsein. Und ich denke, das ist eins der Dinge, warum wir auch sehr gut zusammenpassen, weil wir uns den Raum lassen und aber trotzdem natürlich die Nähe zueinander wollen. Aber jeder ist mal gern ein, zwei Tage alleine und macht was für sich. Und wir sind da total eins damit. Und ich denke, das ist eins der Dinge, die so wichtig sind für die Wurzeln der Beziehung, dass man eben ein ähnliches Nähe-Distanz-Bedürfnis hat. Und wie gesagt, für mich ist Einsamkeit immer was Negatives, negativ Behaftetes. Alleinsein ist eigentlich das, worüber wir sprechen, was gesund ist. Und ich bin auch der Meinung, wenn man nicht gerne alleine ist, dann ist es ein Alarmsignal. Weil das heißt, ich halte es mit mir selbst nicht aus.
Also eine Differenzierung nochmal, Einsamkeit und Alleinsein.
Also es ist eine Differenzierung, aber ich finde durchaus, dass Einsamkeit, also es ist negativ besetzt, da bin ich bei Ihnen, aber es ist negativ besetzt worden von unserer Gesellschaft. Ich glaube, es ist ein Thema unserer Gesellschaft, wo bestimmte Dinge einfach eben negativ konnotiert werden. Und dann werden sie auch so empfunden. Das erlebe ich übrigens im ganzen Bereich der psychischen Krankheiten. Dass wir ständig irgendwelche Dinge für Krankheiten erklären, weil sie in unserer Gesellschaft, Einsamkeit ist eben auch negativ konnotiert worden, und diese Dinge halt negativ besetzt sind.
Wie du ja sagst, es gibt keine negativen Gefühle, sondern auch welche, die wir so benennen oder empfinden, sind gut und wichtig. Haben wir an anderer Stelle schon gemacht. Ich würde jetzt ganz gerne zum Schluss von heute, von unserer Live-Session hier zum Thema, wir haben natürlich wie immer viele, viele Wege genommen, aber nochmal so ein Finale machen, ob du mir so von 5 runterzählen kannst, so die Dinge, wo wir, wenn wir uns beide einig sind.
Wir uns beide
einig sind. Unsere Beziehung ist natürlich auch wichtig, für uns und vielleicht sogar für andere auch. Aber wenn wir uns in einer Paarbeziehung einig sind, erstens mal, wir sind uns einig, es läuft nicht mehr so, wie wir das gerne hätten. Aber zweitens mal, wir würden das gerne wieder, wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, so dem ganzen Boost verpassen. Wir haben es auch hier schon gehört, Kommunikation, das A und O, sich trauen, was schwer genug ist, wenn das lange so vor sich hingewabert hat. Dann noch Schritt 2, 3, 4 und 5. Du sagtest auch schon, die Intimität und so, das lässt sich alles wiederherstellen. Da brauche ich ehrlich gesagt viel Fantasie und das Versprechen des Fachmanns.
Das lässt sich nicht.
Wenn beide das wollen.
Wenn beide das wollen, und vor allen Dingen das Wesentliche ist, wenn beide das Gefühl haben.
Mhm. Ja, aber das Gefühl ist weg. Kann ich das wiederherstellen? Kommt das wieder? Ist das nur verschüttet vielleicht? Oder ist es wirklich weg?
Manchmal ist es einfach verschüttet. Manchmal haben wir so viel Funktionales drüber gelegt, so viel, was wir die ganze Zeit machen müssen, sodass wir unsere Gefühle völlig vergessen haben. Und das ist dann schön, das passiert dann meistens aber in der Therapie, wenn Paare sich wieder neu entdecken. Und wenn sie entdecken auch und sagen, ganz offen, also ganz oft übrigens, wenn Paare sich vorübergehend trennen. Also was ich gerne mache, ist, dass Paare sich mal 3 Monate trennen und dann entdeckt man wirklich in der Trennung, ob ich den anderen wirklich noch begehre, ob ich ihn möchte. Und da passieren irre Sachen. Auch zum Beispiel durch Fremdgehen. Also ich will das hier nicht propagieren als gute Lösung. Aber ganz oft ist Fremdgehen eine Krise als Chance. Man entdeckt sich neu, man gibt sich mit einmal wieder Mühe. Krise bedeutet, oder Fremdgehen bedeutet nicht automatisch immer Ende.
Das hatten wir beim Thema Affäre und Seitensprung auch schon besprochen.
Haben wir schon mal gehabt,
Auch sehr fleißig kommentiert, natürlich bei YouTube. Durchaus auch mit Erfahrungswerten von den Leuten, die uns zuschauen und zuhören und ihre Geschichten da erzählen. Wobei da natürlich der Hinweis erlaubt sei, dass, wenn das ein probates Mittel überhaupt sein könnte, dass es dann natürlich leichter ist, wenn das beide in Anspruch nehmen und nicht einseitig ist. Weil sonst wird es für einen schon ziemlich auer und für den anderen vielleicht nur ein Vergnügen.
Es geht immer nur, wenn beides in Anspruch. Oder was meinst du mit dem Anspruch?
Ja, mit dem Fremdgehen.
Ja. Ah, das kann man vielleicht, also das ist dann diese Geschichte, wenn du das machst, dann tue ich das auch. Das ganz Interessante bei der Entwicklung ist, dass das der andere vielleicht gar nicht unbedingt will. Also diese berühmte offene Ehe, die du jetzt gerade indirekt propagieren würdest dadurch.
Nee, nicht propagieren.
Dann, nein, aber das wäre dann so, wenn jetzt da meine Frau fremd geht und dann gehe ich auch fremd, dann haben wir eigentlich eine offene Ehe.
Dann haben wir eine Pattsituation. Kann ich ganz kurz abräumen, auch wenn das tatsächlich immer mal wieder besprochen wird und so weiter. Aber für mich führt da keine Fantasie hin, weil ich gestehen muss, ich weiß nicht, ob ich das packen könnte. Kann sein, dass das so jetzt so in unserer Zeit, in den 20er Jahren dieses Jahrtausends und in den 70er Jahren des letzten vielleicht anders war. Ich weiß es nicht, aber ich zurzeit würde ich das, glaube ich, nicht packen.
Naja, wir hatten das in einem Podcast auch, das Thema, wo dann einige Kommentare waren, wo sie eigentlich sehr überrascht waren, dass ich auf der einen Seite propagiere und sage, Fremdgehen kann eine Chance sein, aber selber sage, wenn meine Frau fremdgehen würde, dann würde ich die Beziehung sofort beenden. Ja, und da haben die alle gesagt, wieso kannst du denn als Therapeut was anderes sagen, was du als persönlich nicht durchhältst? Also ich meine, es gibt genug Ärzte, die das Rauchen schlecht finden, aber rauchen. Und es gibt genug Ärzte, die halt Diätbücher schreiben, aber hoch übergewichtig sind. Also ich bin nicht automatisch so, dass ich sage als Therapeut, sowas kann eine Chance sein. Es muss keine Chance sein. Ich weiß, dass es für mich keine Chance wäre. Aber das geht bei mir nicht um Eifersucht. Bei mir geht es, und das kann ich als Therapeut gut differenzieren, um Besitztum. Ich möchte, dass meine Frau mir gehört. Und das ist ganz fies. Das sage ich persönlich. Als Therapeut finde ich das schrecklich.
Lieber Christian, liebe Münderinnen und Münder, die ihr gekommen seid hier zu uns, vielen Dank, dass wir hier live auf der Bühne sein durften. Ich versuche es mit einem ganz kurzen Schlussding. Es gibt sehr wohl die Chance, dass man eine Beziehung, und wer die einzelnen Punkte will, soll nochmal zurückspulen und sich das Ganze anhören, dass man eine Beziehung, die da niederliegt oder nebeneinander herläuft, nochmal aktiviert, wenn beide das wollen und dann wirklich die Ärmel hochkrempeln und dafür was tun.
Wenn also, das Gefühl stimmt.
Ja, aber selbst das lässt sich wieder frei buddeln mit ein paar kleinen Tricks, beispielsweise mal eine Zeit lang Trennung, gucken, ob ich den anderen vermisse.
Beide eine Woche lang auf eine Hütte, ganz alleine.
Wow.
Ja, und dann gucken, ob sie sich noch was zu sagen haben. Und dann sagen manche mal, ja, wir haben nichts zu sagen. Ja, und? Ein Paar, das sich liebt, kann auch zusammen schweigen. Die müssen sich nicht immer was sagen. Und wenn ich immer im Lokalen rüber gucke, wo dann jemand sagt, guck mal, die beiden reden nicht, kann sein, dass sie sich schon lange langweilen. Kann aber auch sein, dass sie es gar nicht nötig haben zu reden, weil sie sich einfach lieben. Also dieses Quatschen ist nicht immer Kommunikation nochmal.
Ja. Vielen Dank, lieber Christian.
Also, Kommunikation ist so wichtig. Redet über euch, über die Beziehung, was euch stört, aber auch darüber, womit es euch gut geht in der Beziehung. Das war unser erstes Mal live auf der Bühne mit 40 plus die Podcast-Therapie bei der SWR-Regio-Tour in Schwäbisch Gmünd. Uns, mir, hat es richtig Freude gemacht und nicht nur, weil ihr, also das Publikum, so toll mitgegangen seid, tolle Fragen gestellt habt, wichtige Dinge gesagt habt. Das macht wirklich Laune. Tja, und wir arbeiten jetzt an der nächsten Staffel. Bis bald. Leute, kommt zum Podcast-Festival 2026 ins Forum in Mannheim am Sonntag, den 12.04., also 12. April, ist 40 plus die Podcast-Therapie mit Christian Peter Dox und mir live auf der Bühne. Sex, Sinn des Lebens, schlechte Gefühle. Wir reden über alles, was die Generation 40 plus umtreibt. Sichert euch jetzt schon Karten.